Jedes Jahr Anfang Juni feiern Regierungen, Organisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt den Internationalen Umwelttag. Ihr könnt es euch denken, es geht um Aufmerksamkeit für Umwelt und Klima, für Themen, die sonst vielleicht im Nachrichtenstrom untergehen. Und es gibt ein paar Leute, die sich ums Klima, um die Umwelt scheren, um den Zustand unserer Welt, nämlich das Team eines neuen Umweltmagazins aus Hamburg. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Ihr hört den Klima-Podcast von Detektor FM. Ich bin eure Host Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Ein neues unabhängiges Umweltmagazin in Zeiten von Klimakrise und all den anderen Krisen. Wie das kommt, was dahinter steckt und wie viel Arbeit das macht, darüber spreche ich jetzt mit Katja Morgenthaler. Sie ist Journalistin und inzwischen eben auch Unternehmerin und Gründerin des Atmo-Magazins. Hallo, willkommen im Klimapodcast von Detektor FM.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Du bist zu uns ins Studio gekommen, ganz toll. Vielleicht fangen wir direkt an. Also ich bin über eine Kollegin aufmerksam geworden darauf, was ihr da treibt. Kannst du kurz erzählen, wer seid ihr? Was macht ihr?
Wir sind das Team des inzwischen eingestellten Greenpeace-Magazins und haben zum Teil viele Jahrzehnte lang zusammen ein Magazin gemacht, das zwar den Namen Greenpeace im Titel trug, aber ansonsten ein journalistisch sehr freies Umweltmagazin war, zu Klima, Natur, Gerechtigkeit, alle Themen abgedeckt hat, immer mit diesem klaren Fokus auf Klima als ein Querschnittsthema, das sich überall durchzieht. Und wir haben es ist jetzt knapp 2 Jahre her, erfahren, dass das Magazin eingestellt wird. Also dass Greenpeace dieses Magazin einstellt und haben uns danach sehr, sehr schnell entschlossen zu sagen, ist eigentlich eine ungünstige Zeit, so ein Magazin einzustellen. Unserer Meinung nach haben wir gerade jetzt einen sehr, sehr großen Bedarf an gut gemachter, gut zu lesender Klimakommunikation und haben uns dann eben entschlossen, okay, dann gründen wir was Neues.
Verrückt, wie geht man da vor? Also du hast gerade gesagt, es war sehr spontan, ihr habt das gemacht. Jetzt seid ihr auch schon 2 Jahre weiter mit ganz anderen Erfahrungen. Wie seid ihr die ersten Schritte da gegangen?
Also zuerst war es so, wir haben sehr früh erfahren, dass das Greenpeace-Magazin eingestellt wird und hatten noch eine ganze Zeit lang nebenher noch die Produktion des Greenpeace-Magazins. Und zwar bis zum vergangenen September. Da ist das zum letzten Mal erschienen. Und wir haben aber nebenher, neben unserer Arbeit, also wie geht man vor? Genau, wir sind eigentlich alle Journalistinnen und Journalisten. Wir haben alle nie zuvor ein Unternehmen gegründet. Wir haben wirklich als blutige Anfänger sind wir gestartet und haben einfach erstmal mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen. Es gibt ja interessante Medienneugründungen in den letzten Jahren auch. Also weniger im Printbereich, viel auch im Online-Bereich, aber manchmal eben auch so Buyouts von Zeitschriften. Und wir haben einfach querbeet mit ganz vielen anderen Redaktionen gesprochen und haben da ein sehr großes, was wir auch nicht erwartet hätten, sehr großes Wohlwollen wahrgenommen. Wir wurden gar nicht so als Konkurrenz gesehen, sondern es war so, aha, okay, das Greenpeace-Magazin wird eingestellt, krass. Wie viele Abonnenten habt ihr noch? 50.000, das ist ja völlig verrückt. Da muss man doch irgendwie was machen können. So. Und so starteten dann die Gespräche.
Also ihr habt Gespräche geführt, also du hast gesagt, ihr seid so eine Handvoll Leute, oder?
Also wir sind so 7 Leute, wir haben das immer genannt, das Kernteam, weil nicht alle vom Greenpeace-Magazin sind mitgekommen in diese Neugründung. Also manchmal war das auch einfach schlicht zu viel. Aber es sind so 7, 8 Leute, die so gestartet sind und inzwischen so ringsrum so ein paar Leute mehr noch.
Und das Ziel ist ein Magazin oder du hast gerade, bevor die Mikros an waren, gesagt, das erste kommt jetzt tatsächlich?
Genau, das ist ein sehr, sehr großer Moment. Ich habe den Newsletter vergangene Woche rausgeschickt. Also wir haben die Druckfreigabe gehabt. Jetzt am Freitag, also vergangene Woche ist das erste Heft gedruckt worden. Jetzt am Freitag hat es die Druckerei verlassen und ist tatsächlich mit E+4, heißt das bei der Deutschen Post, also Laufzeit 4 Tage, Einlieferungstermin +4 Tage. Man lernt viel nebenbei. Ist jetzt also unterwegs in die Briefkästen. Also müsste so Mitte der Woche bei den Abonnentinnen und Abonnenten ankommen.
Und das passt auch zu unserer Podcast-Zeit, weil wir nehmen sozusagen nur einen Tag ausnahmsweise nur einen Tag vor Veröffentlichung auf, weil wir das zeitlich hinbekommen haben, dass du zu uns ins Studio kommst. Genau, also diese Woche geht das Ding raus. Ist natürlich, wie fühlt sich das an?
Das ist eine riesengroße Erleichterung, weil man muss sich einfach das so vorstellen. Wir haben neben dem Greenpeace-Magazin die ganze Zeit im Prinzip eine Abo-Kampagne gemacht und auch da ganz viel Beratung uns geholt, also von Leuten wie den Krautreportern zum Beispiel, also na, so Medienneugründungen auch. Und hatten uns einmal so ausgerechnet, wir brauchen einfach, wenn die Leute 75 Euro für ein Jahresabo zu zahlen bereit sind, was herauszufinden war, denn das Greenpeace-Magazin war günstiger, brauchen wir einfach 17.000 Abonnierende. Sonst werden wir das nicht starten können, weil der Clou an der Sache ist, das Greenpeace Magazin war es eben auch, dass es eben einfach leserfinanziert ist. Also wir sind werbefrei. So. Und diese ganze Kampagnenzeit hindurch wussten wir gar nicht, ob wir wirklich starten können. So, das war im Prinzip war es ein Crowdfunding, nur so umgerechnet auf Abos. Deswegen haben wir das Abo-Crowdfunding genannt. Und als wir dann wussten, wir können starten, das war Mitte Dezember, hatten wir aber so viel in diese Kampagne reingebuttert, sozusagen an Ressourcen und Energie, dass wir halt unser eigentliches Heft, also wir hatten im Kopf, was wir machen wollten, aber diese ganzen Prozesse aufzusetzen, mit der Druckerei zu verhandeln, konkret zu entwickeln, wie wird das Heft aussehen, hat dann nochmal ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen. Und dann hatten wir jetzt einfach so diese lange Phase, wo auch wirklich so treue Fans einfach auch immer wieder nachgefragt haben, ja, also ich möchte ja nicht stören, so ungefähr, so ganz höflich, also wirklich total toll irgendwie, aber wann kommt denn das erste Atmo-Magazin? Und deswegen ist es jetzt vor allem eine riesengroße Erleichterung, dass das da jetzt wirklich, dass das jetzt so rauskommt, ja. Völlig verrückt.
Ja, jetzt ist das ja ein absoluter Neuanfang. Du hast es gerade gesagt, man muss sich mit ganz anderen Prozessen befassen. Ihr könnt nicht einfach nur eure Arbeit machen und dann geht ihr abends nach Hause und irgendwann erscheint ein Heft, sondern alles drumherum, Verhandlungen mit der Druckerei, Pläne machen, alles müsst ihr selber in die Hand nehmen. Was macht ihr denn jetzt anders? Es ist ja ein Neuanfang, es ist ja auch eine Chance, sich zu entwickeln. Was macht ihr anders als früher? Was meinst du?
Ich glaube, wir sind da noch im Findungsprozess, aber was man auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass sich ja Rollen auch ganz stark verschoben haben. Vorher waren wir eine Redaktion und jetzt sind wir eine Redaktion und eigentlich ein kompletter kleiner Verlag. Also ich zum Beispiel bin die Geschäftsführerin. Das ist für mich einfach so, wow, okay, ich finde immer noch raus, was eigentlich alles dranhängt, gerade so in diesem ersten vollen Geschäftsjahr jetzt. Aber auch alle anderen. Also wir haben ja unser privates Geld in die Hand genommen und sind insgesamt 5 Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Und dann hat man eben auch so diese Doppelrollen. Also zum einen gehört uns das Unternehmen, zum anderen arbeiten wir aber auch in dem Unternehmen und arbeiten sehr hierarchiefrei. Also was wir vorher hatten, war eben ein Geschäftsführer und Chefredakteur, der dann schon immer so das letzte Wort letzten Endes hatte, also normal, wie man das halt eben auch so kennt. Und jetzt läuft doch viel mehr einfach auch über Diskussionsprozesse oder darüber, dass man wirklich sagt, gut, pass auf, das ist deine Rolle. Du bist hier die Verantwortliche wirklich für diese ganzen Öffentlichkeitsaktivitäten. Du kannst dich beraten, aber bitte entscheide am Ende du. Also weil ich zum Beispiel sage jetzt auch nicht, muss jetzt auch nicht in jeder Entscheidung tief drinstecken. Das könnte ich auch gar nicht.
Ja, also man hat ja auch noch ein Leben, das man führen muss und einen Alltag, den man dann über die Arbeit hinaus auch noch hinbekommen muss. Wir haben ja vorher gesprochen, sind ja beide Mütter und das ist schon, das stelle ich mir herausfordernd vor.
Das ist auf jeden Fall so. Also ich habe das manchmal, dass ich zu Hause sitze und auch im Homeoffice noch irgendwie was mache, irgendwie am Nachmittag oder Abend und mein 13-jähriger Sohn kommt vorbei und klopft mir einmal so anerkennend auf die Schulter und sagt so, Mama, du machst das gut. Also er hat irgendwie rausgefunden, das bestärkt mich. Ich finde das total toll, aber klar, also dieses schlechte Gewissen, dass man sagt, ich müsste eigentlich da auch viel mehr da sein, aber zugleich muss ich da sein. Ich glaube, ja, das ist am Ende ist es immer so eine Verhandlungssache.
Ja, und wir sind ja auch Vorbilder. Also es ist ja nicht nur das, was wir sagen oder dass wir sozusagen die Stunden, die wir da sind, sondern auch, ja, was wir tun und was wir machen. Das zeigt ihnen ja auch, was man im Leben erreichen will oder ja, wo man hin möchte. Du hast in einem Podcast erzählt, dass ihr ein Printmagazin macht ohne Werbung. Du hast auch gerade angesprochen, ihr finanziert das über das Crowdfunding. Womit wollt ihr denn inhaltlich überzeugen? Was schwebt euch vor oder wie sollen die perfekten Hefte sein in Zukunft?
Also die perfekten Hefte sind im besten Fall eine Mischung aus, wir legen den Finger in die Wunden, wir sagen, das und das läuft nicht gut, wir bleiben aber an der Stelle dann nicht stehen, sondern wo immer es sich eben einfach anbietet, gehen wir einfach diese extra Meile und sagen, wir recherchieren hier mögliche Lösungen mit, wir gucken irgendwo hin, wo es diese Lösungen vielleicht schon gibt, wo es Modelle gibt. Vielleicht werden sie noch nicht gelebt, vielleicht liegen sie noch in Schubladen von Fachleuten, die sich das irgendwann schon mal ausgedacht haben. Vielleicht wird es seit Ewigkeiten vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gefordert, aber keine Regierung hat getraut, es sich umzusetzen. Also, dass man einfach immer diese Lösungen praktisch schon mal mitliefert und immer so diesen Schubser gibt zu sagen, ja, also da gibt es noch mehr. Lasst uns da einfach weiterdenken, weil diese lebenswerte Zukunft, die wir für uns alle hier haben wollen, die ist es einfach wert. Also ich fände es so ein bisschen bequem, dann auch stehen zu bleiben. Also wir haben das alle mal gelernt im Journalistikstudium, so, ne, also Bad News are Good News. Und das ist schon auch, hat auch alles erstmal seine Berechtigung, weil aus dieser Empörung, Information über Missstände ja auch ganz viel erwächst. Es kann aber ja auch einfach wahnsinnig viel Frust verursachen. Und wir glauben halt, dass man das gerade, wenn man so, wir haben eben jahrzehntelang so ein Magazin schon gemacht und wir wissen einfach auch, dass es ganz stark darauf ankommt, Mut zu machen, weil sonst Leute das gar nicht mehr in die Hand nehmen. Es kann halt auch unglaublich frustrierend sein, von diesen ganzen Missständen ausschließlich zu lesen. Und deswegen haben wir sozusagen diesen konstruktiven Ansatz, lösungsorientiert, und ohne durch die rosa Brille zu gucken, keine Schönfärberei, aber wo immer es realistisch ist zu sagen, hier gibt es wirklich zum Teil auch mal so witzige Ideen oder irgendwas, was man vielleicht auch selber machen kann. Und natürlich auch diesen Anschluss zu geben, wie kann ich mich politisch engagieren, weil das ist am Ende das große Rad, das natürlich gedreht werden muss.
Hast du da ein, zwei Beispiele für Geschichten, wo solche Ansätze schon da sind?
Jetzt mal eher so im Kleinen, also unsere Lieblingsrubrik war eigentlich immer im Greenpeace-Magazin auch die vieler Leserinnen und Leser, die Rubrik Wegweiser, wo wir ganz am Anfang des Heftes immer so einzelne Personen vorstellen, die irgendwo in ihrem Umfeld was Bestimmtes tun. Das kann beruflich sein, das kann irgendwie privat sein. Zum Beispiel eine Frau, die in Berlin Unterkünfte für Fledermäuse sucht, so. Also wo können eigentlich Fledermäuse nisten? Das können so ganz unscheinbare oder in den Niederlanden die Betonknackerinnen, so, also die irgendwo Flächen entsiegeln in den Städten. So, also wir machen hier Dinge kaputt und das ist richtig gut. So. Im ersten Atmo-Magazin, kann ich schon mal verraten, haben wir einen jungen Mann aus Wien, der, weil er sich so darüber geärgert hat, dass man zwar überall parken kann, anwohnerparkenmäßig, aber nicht überall ein Hochbeet stehen hat, in ein Cabrio Blumen gepflanzt hat. So. Das sind so kleine Geschichten, die sind auf eine Art, sind die so ein bisschen rebellisch, die sind aber auch witzig. Man kann sich davon inspirieren lassen, man kann sagen, ach, vielleicht hole ich mir zu Hause auch mal so einen Anwohnerparkausweis und stelle irgendeine Schrottkarre dahin und pflanze da mal Blumen rein. So, warum eigentlich nicht? Ist relativ niedrigschwellig. Und dann gibt es aber auch, und das ist jetzt auch in der ersten Ausgabe des Atmo-Magazins, wo es uns viel um Demokratie geht, so ganz konkrete Tipps zum Beispiel. Also gründet Clubs, tauscht euch aus. Natürlich geht wählen, das ist natürlich eine Binse, klar. Aber auch ganz viele andere so konkrete Dinge, wie man eben sich engagieren kann.
Apropos Engagement, ihr habt ja mehr als 18.000 AbonnentInnen, habe ich gesehen, ne?
Ganz kleines bisschen mehr, genau.
Ja, die eure Arbeit dann finanzieren und euch den Rücken frei halten. Ihr zählt aber auch viele namhafte Persönlichkeiten zu eurem Unterstützerkreis, das habe ich auf der Website gesehen. Klimaaktivistin Luisa Neubauer sagt zum Beispiel in einem Aufruf für euch, dass die Desinformation so groß sei und dass ein Kampf um die Wahrheit gerade stattfindet. Was glaubst du, wie wichtig sind denn solche unabhängigen Initiativen wie eure? Wie wichtig ist guter Journalismus in diesen Zeiten von multiplen Krisen?
Überhaupt nicht zu überschätzen in seiner Wichtigkeit, glaube ich. Also verlässliche Quellen zu haben, also MedienmacherInnen zu haben, denen, wo ich weiß, die arbeiten professionell, denen kann ich trauen, die legen ihre Quellen offen. Das ist einfach, das ist die komplette Basis unserer Kommunikation. Also wenn wir uns nicht mehr darüber einigen können, was ist wahr und was ist falsch, sehen wir in der Kommunikation mit der AfD zum Beispiel. Ich kann überhaupt niemanden inhaltlich stellen, der sich nicht auf diese Basis einlässt, so. Also diese Idee, Menschen inhaltlich zu stellen, die sagen, naja, du kannst mir ja viel erzählen. Deswegen also diese eine sichere Basis zu haben von verlässlicher Information und dann auch von Informationen, über die ich nicht unbedingt in der Tagesschau stolpere. Weil dann läuft Klima eben doch noch oft unter Wetter, oh schade, ein Unwetter. Und selten werden dann so Zusammenhänge erwähnt. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach.
Du wolltest mir noch mal erzählen, was habt ihr denn für eine Unternehmensform? Wie ist das gestaltet? Wofür habt ihr euch da entschieden?
Also nach außen hin ist das eine ganz normale GmbH. Es ist aber von der Satzung her eine GmbH in Verantwortungseigentum. Das gibt es in Deutschland noch nicht offiziell. Die Ampel hatte sich das auf die Fahnen geschrieben, hatte dann andere Dinge zu tun, als eine GmbH IV. Oder so einzuführen. Aber in unserer Satzung steht es so, das Prinzip ist, dass Unternehmen nur Menschen gehören kann. Also können nur Menschen GesellschafterInnen sein, die auch wirklich selbst im Unternehmen arbeiten. Das schützt vor Übernahmen und so weiter, dass Leute es einfach nur so aufkaufen und irgendwie auspressen. Also sie müssen alle selbst da arbeiten. Und alle Gewinne werden halt eben reinvestiert in den unabhängigen Umweltjournalismus, also in den Unternehmenszweck. So. Und hinzu kommt, wenn jemand ausscheidet, kann er oder sie jetzt auch nicht sagen, ach, mein Anteil ist aber eigentlich viel, viel mehr wert und das Unternehmen praktisch damit irgendwie schwächen. Also ganz oft, wenn Gesellschafter aussteigen, ist es so, dass man sich erstmal vor Gericht darüber streitet, falls das Unternehmen erfolgreich läuft, ne? Wie viel ist es denn eigentlich wert? So. Da baut unsere Satzung auch vor, die sagt, alle nehmen einfach nur das mit, Nennwert, Inflation hin oder her, ganz egal, was sie irgendwann mal eingezahlt haben. So. Und somit sagen wir einfach immer, das Unternehmen gehört sich selbst. Juristisch nicht ganz korrekt, aber ich glaube, so kann man es gut beschreiben.
Also jetzt habt ihr ein Unternehmen gegründet, ihr habt jetzt 2 Jahre Transformationsprozess hinter euch.
Und wir sind auch noch mittendrin.
Genau, ihr seid mittendrin. Was hat daran Spaß gemacht für dich? Was war daran besonders, was hat dich vielleicht auch überrascht?
Also besonders Spaß gemacht hat die Selbstwirksamkeit. Das, was wir auch bei den Leserinnen und Lesern eigentlich erreichen wollen, dass sie nicht nachrichtenmüde werden, dass sie irgendwas selber in die Hand nehmen, haben wir natürlich an unserem eigenen Leib genauso erfahren. So. Spaß gemacht hat tatsächlich, auch wenn das so trocken klingt, ne, sich mit diesem ganzen Unternehmensaufbau auch zu beschäftigen, zu sagen, wie möchten wir das denn jetzt eigentlich haben? Wie richten wir das jetzt für uns ein? Zum ersten Mal waren wir so unsere eigenen Chefinnen, Chefs so und haben gesagt, okay, mit welcher Druckerei wollen wir es machen? Aha, gut, okay, die ist Blauer Engel zertifiziert, das ist schon mal super. Die liegt also mitten in Deutschland, kurze Wege, toll. Wenn wir da jetzt noch einen guten Preis verhandelt kriegen, super. Also dieses und dann auch so diese Erfolgserlebnisse, halt dann da immer weiter voranzukommen, das macht unglaublich Spaß. Und das andere ist, also meine Kollegin, die ganz, ganz viel in der Kommunikation mit den Leserinnen und Lesern ist, hätte das jetzt anders beantwortet, die hätte gesagt, die Leserinnen und Leser. Und tatsächlich ist das so. Also jedes Mal, wenn wir ein Newsletter rausschicken, jedes Mal, wenn da irgendwie was von uns kommt, bekommen wir unglaublich viel positive Resonanz. Zum Teil war es fast schon so, also als wir am 15. Dezember wirklich, als klar war, wir haben diese 17.000 zusammen, schrieben uns sogar auch Leute, ihr seid Hoffnungsträger. Also an dem Punkt war es dann schon fast ein bisschen viel Druck, wo ich dachte, naja, okay, wir wollen ein Magazin machen, ein journalistisches Produkt. Aber auf der anderen Seite ist das halt was auch unglaublich viel Kraft gibt. Also man weiß, es ist für ein paar tausend Leute, ein paar zehntausend Leute total wichtig, was wir machen. So. Und egal wie anstrengend das dann zwischendurch auch mal wird, das treibt eben auch an.
Diese Selbstwirksamkeit, ich musste gerade dran denken, also das ist jetzt kein Beispiel, das die Welt verändert. Aber so, als ich vor ein paar Jahren zu Detektor gekommen bin, war so diese Situation, dass wir irgendwie, du warst vorhin mit in der Küche, wir haben einen großen langen Tisch in der Küche und dann sitzen da alle und irgendwie essen ihren Salat. Und dann sagt der Musikchef, ach, ich hätte eigentlich mal Bock, dass wir hier mal einen Anlass suchen, wo wir ein schönes Konzert machen können. Und dann legen wir hier einen Teppich hin, dann räumen wir die Tische zur Seite und dann machen wir ein Studiokonzert. Und dann irgendwie ein paar Wochen später ist das einfach passiert. Und das ist halt sozusagen auch der Unterschied zu so einem, sag mal, einem großen Laden, wo man irgendwie Leute fragen muss, darf ich das nicht? So.
Genau.
Dass man einfach sozusagen sich zusammen an den Tisch setzt, Ideen spinnt, versucht, das Beste aus dem zu geben, was man gerade zu geben hat und dann einfach das Beste zu machen, was man kann. Ja, das ist schon toll.
Genau so ist es.
Ja. Wie sieht denn im Moment so ein typischer Tag bei euch aus?
Typische Tage, ja.
Gibt es typische Tage schon?
Naja, also auch das auf Tagesbasis runterzubrechen war, glaube ich, immer schon schwierig, weil wir ja in so langen Zyklen arbeiten. Ne? Wir machen das Heft 6-mal im Jahr, also eben vor allem gedruckt. Und das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Und deswegen könnte man so sagen, vielleicht ja eine typische Woche hat dann mal so ein Wochenmeeting. Und dann je nachdem, was so ansteht, trudeln zum Beispiel Texte ein. Es werden Texte redigiert, Layouts entstehen. Aber die Tage sind ansonsten, also auf einen einzelnen Tag runtergebrochen, sehr unterschiedlich, je nachdem, was anliegt. Und was natürlich für uns auch hinzugekommen ist, ist auch einfach sehr viel mehr auf Veranstaltungen zu sein, irgendwo unterwegs zu sein. Ein Kollege von mir wird in der Jury von einem Umweltfilmfestival zum Beispiel sitzen. Also diese ganze Netzwerkarbeit kommt für uns jetzt auch noch so dazu. Also ein typischer Tag könnte auch sein, jemand ist gerade in Innsbruck bei einem Filmfestival und jemand anderes versucht zu Hause trotzdem das Wochenmeeting abzuhalten. So.
Ja, okay. Und gibt es irgendwas, woran du gerade arbeitest, was dich besonders bewegt in dem Kontext?
Also inhaltlich bin ich im Moment leider nicht so viel drin im Heft, weil ich einfach durch die Geschäftsführung unglaublich viel Admin-Kram um die Ohren habe und versuche mich da auch wieder zu entlasten. Also wir sind da auch auf der Suche nach einer Person, die das mit mir zusammen wuppt, weil meine eigentliche Stärke ist, also ist einfach Texte schreiben, ne? Ist einfach wirklich gute Geschichten für ein gutes Umweltmagazin schreiben. Und was ich im Moment mache, ist einfach so eine kleine Kolumne, um überhaupt da zu sein, weil ich war auch viel das Gesicht der Kampagne im letzten Jahr und wir wissen auch, es gibt da so eine Bindung oder Leute finden das dann irgendwie auch gut, dass man da nochmal so irgendwo auftaucht. Und da habe ich mich jetzt mal selber geframed als ja, Frau, Ostdeutsch, Mutter und dann auch noch Öko. und teile da eben so Alltagsbeobachtungen so. Und das ist im Moment, was ich so mache auf der vorvorletzten Seite des Heftes, um irgendwie noch da zu sein. So. Aber perspektivisch möchte ich gern wieder mehr machen.
Ihr habt ein ganz kurzes Video, wo ihr so alle drin auftaucht. Und das ist super hilfreich, um irgendwie Gesichter, Stimmen, auch so Stimmungen ja, zu erspüren oder ein bisschen was von euch mitzukriegen und euch kennenzulernen, ohne dass man euch jetzt groß begegnet. Ne? Aber es ist, wie gesagt, ein ganz kurzes Ding. Aber man hat auf jeden Fall direkt einen Eindruck davon, was für Menschen das sind.
Ja, stimmt. Und da sage ich auch, dass ich Mutter bin. Also ich will jetzt auch gar nicht so auf dieser Mutterrolle so rumreiten. Aber für mich ist das ein ganz starker Antrieb. Ich will eben nicht in 20 Jahren mich fragen lassen von meinen Kindern, wo warst du eigentlich, als klar war, dass die Welt jetzt langsam untergeht? Was hast du eigentlich getan? Auf welcher Seite hast du eigentlich gestanden? Wer weiß, was ich dann antworten kann. Aber ich möchte wenigstens nicht sagen müssen, es war mir irgendwie egal und wir sind trotzdem einmal im Jahr nach Mallorca geflogen. Ich will wenigstens sagen können, ich habe mein Möglichstes getan.
Ja, oder in dem Feld, also das hat ja auch was mit Talenten und mit einem Lebensweg zu tun. Wir kommen ja irgendwo her, wir gehen irgendwo hin. Ne? Also es ist ja jetzt nicht, dass wir jetzt sagen können, wir werden jetzt irgendwie beide zusammen den Ozean retten, weil wir dafür kein Hintergrundwissen haben und vielleicht irgendwie müsste man da erstmal mit irgendwas anfangen. So. Aber mit dem, was wir können, und das ist eben schreiben, sprechen, Informationen in die Welt rausbringen, in welcher Form wir das auch immer machen, versuchen wir natürlich unser Ding mitzumachen.
Ja.
Ja, und eben dabei trotzdem irgendwie ein gutes Berufsleben zu haben und das zu genießen, ne?
So ist es am Ende. Also ich finde eben auch, jede Person an der Stelle, wo sie ist, kann eigentlich ganz vieles tun. Und wir sind, glaube ich, in der sehr privilegierten Position, dass wir sozusagen Wissensarbeiterinnen sind, sein dürfen. Und dann ist unser Job die Vermittlung. Und wenn ich merke, dass wir ein paar tausend Menschen damit bewegen, die sich alle ermutigt fühlen können, Dinge in die Hand zu nehmen, dann bin ich darüber sehr glücklich.
Das sagt Katja Morgenthaler, Journalistin, Unternehmerin und Atmo-Gründerin. Ich sage ganz, ganz lieben Dank für den Besuch und für das Gespräch und die Einblicke. Danke dir.
Ich danke auch. Vielen, vielen Dank.
Und das war's auch schon für diese Woche mit dem Klima-Podcast von Detektor FM. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns doch bitte ein Abo da, teilt den Podcast mit Menschen, die sich für Klimathemen interessieren könnten. Entweder den ganzen Feed oder nur diese Folge hier, wenn ihr sie gehört habt. Das hilft dabei, dass uns Leute entdecken, die sich für unsere Themen interessieren könnten. Also, danke euch fürs Zuhören. Produziert hat diese Folge
Stanley Baldauf. Und ich bin Ina Lebetjew. Macht's gut. Bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.